sein oder sich schuldig fühlen, so unser Thema. Ich verrate gleich am Anfang, dass wir den ersten Teil des Themas heute gar nicht behandeln werden. Wir nehmen uns den zweiten Aspekt vor, in dem es um sogenannte falsche Schuldgefühle geht. Die echten Schuldgefühle und die Frage der Vergebung sprechen wir im achten Seminarbeitrag an.
Warum ist uns die Beschäftigung mit falschen Schuldgefühlen so wichtig? Weil schon die Bibel davon spricht und uns davor bewahren will. Und weil es bei den falschen Schuldgefühlen um nicht weniger als die Gewissensfrage und auch die Auseinandersetzung mit unserer Vorstellung von Gott geht. Einige Beispiele sollen zunächst helfen, ins Thema hineinzufinden und vielleicht die eigene Betroffenheit bewusst zu machen. Beachten Sie auch, dass in der Schilderung einer als notvoll empfundenen Situation bereits viele Erklärungen mitgeliefert werden, ohne dass der Seelsorger diese mühsam freilegen muss. Insofern sind die folgenden Beispiele zugleich eine Übung zu diesem Thema. Vielleicht notieren Sie sich zwischendurch einige Stichworte. Hören Sie also nicht nur interessiert zu, sondern wirklich hin, was gesagt wird.
Eine der treuen Seelen in der Gemeinde ist Renate. Ein bisschen still, aber sehr beliebt. Sie steht nie vorne auf dem Podium. Ihre Mitarbeit in der Gemeinde spielt sich mehr im Verborgenen ab. Renate macht Besuchsdienste bei Älteren und Kranken. Diese Zeit muss sie sich als Ehefrau und Mutter von drei Kindern gut einplanen. Sonst wird das nichts. Zweimal in der Woche besucht sie eine kürzlich verwitwete Dame. Renate geht gern hin, auch ganz bewusst als ihren Dienst für Gott. Sie weiß aber, dass sie unter einer Stunde nie wegkommt. Die alte Dame hat so viel zu erzählen und Renate sitzt manchmal mit dem Blick auf die Uhr da, wenn die Stunde längst überschritten ist. Denn zu Hause warten die Kinder. Dann mit ziemlicher Regelmäßigkeit hört sie beim Verabschieden wieder den Satz: Was? Du willst schon gehen? Und ebenso regelmäßig wühlt dieser eine Satz Renate innerlich auf. Sie hätte Lust, mal eine Woche nicht zu kommen. Übers Herz bringen wird sie es allerdings nicht. Eher denkt sie daran, gleich 20 Minuten mehr einzuplanen. Die Kinder werden ihren Einsatz für Gott schon verstehen. Aber eigentlich müsste sie doch heim. Was soll sie nur machen? Gebraucht wird sie hier wie da.
Matthias macht einen sehr unsicheren Eindruck, weil er immer versucht, allen alles recht zu machen. Seine Umwelt bezeichnet ihn darum scherzhaft als pflegeleicht, zum Beispiel im Teenkreis. Kein Problem mit Matthias, solange kein Kinobesuch oder sonst etwas Weltliches auf dem Programm steht. Seine Eltern haben ihm sehr früh und gründlich beigebracht, was Sünde ist. Sünde und noch ein bisschen mehr. Darunter fällt auch ein Kinobesuch. Trotzdem geht Matthias mit, aber ihm ist es nicht wohl in seiner Haut. Im Stillen hat er schon vorher gebetet, dass Gott ihm vergibt, wenn es Schuld ist. So wie neulich, als er bei Anjas Geburtstag war. Dort wurde getanzt, aber natürlich ohne Matthias. Er versucht eben, Gott alles recht zu machen.
Du wirst uns vor Kummer noch ins Grab bringen. Sylvie kann nicht zählen, wie oft Mama ihr das gesagt hatte, damals, als sie gerade tief in der Pubertät steckte. Klar hat sie ihren Eltern viel Kummer gemacht, das ist jetzt fast 8 Jahre her und inzwischen hatte sich die Beziehung ziemlich gebessert. Sylvie hat sogar um Vergebung gebeten, weil sie mitbekommen hat, wie viele Sorgen sich die Eltern damals machten. Inzwischen ist sie von daheim ausgezogen, in eine Wohngemeinschaft mit drei anderen Frauen. Mit Sylvies Freund Thomas waren die Eltern nie einverstanden, weil er so ganz anders war. Aber zuletzt hat sie kaum noch etwas dazu gesagt. Dann starb Fati vor 3 Monaten an Krebs. Und seitdem quält dieser Satz von früher wieder: Du wirst uns vor Kummer noch ins Grab bringen.
Er kommt, weiß man schon, was wieder drankommt. Je älter er wird, desto schwieriger wird der Umgang mit Rüdiger, dem pensionierten Buchhalter. Im seelsorgerlichen Gespräch, das er in gewissen Abständen sucht, dreht sich alles um die alte Schuld. Unregelmäßigkeiten in der Buchführung hatte man ihm damals vorgeworfen und man hatte recht. Wieso er damals so nachlässig sein konnte und nicht mutig genug war, seinerseits die manipulierten Zahlen aufzudecken, weiß Rüdiger selbst nicht. Er hat versagt. Und das wirft ihm die Erinnerung immer wieder vor. Gott hat vergeben, aber diese Gewissheit hat nur seinen Verstand erreicht. Seine Gefühle, sein Herz leider nicht. Und gerade wenn den ohnehin depressiv veranlagten Rüdiger anderes belastet, kommt das Alte wieder hoch und zieht ihn anklagend runter.
Falsche Schuldgefühle. Wer hätte gedacht, dass davon schon in der Bibel die Rede ist? Es ist also keineswegs ein Thema, das uns erst die Psychologie aufgetischt hätte. Paulus schreibt davon, und zwar an die Christen in Kolossä. Im 2. Kapitel warnt er vor Irrlehrern aus den eigenen Reihen und er gibt damit eine erste Antwort auf die Frage, wie falsche Schuldgefühle entstehen können.
Jesus Christus hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise und Trank, oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen. Leibhaftig aber ist es in Christus. Lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen, der sich gefällt in falscher Demut und Verehrung der Engel und sich dessen rühmt, was er geschaut hat, und ist ohne Grund aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn. Und hält sich nicht an das Haupt, von dem her der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und wächst durch Gottes Wirken. Wenn ihr nun mit Christus den Mächten der Welt gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren. Das alles soll doch verbraucht und verzehrt werden. Es sind Gebote und Lehren von Menschen, die zwar einen Schein von Weisheit haben, durch selbsterwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen. Sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch.
Pass bloß auf, Gott sieht alles.
Schuldgefühle blühen besonders in christlichen Kreisen sehr gut. Dort nämlich, wo man darauf bedacht ist, alles recht zu machen. Denken wir dabei noch einmal an das Beispiel von Matthias. Seine Eltern hatten ihm eingebläut, dass Gott sich freut, wenn Matthias nichts mitmacht, was als weltlich eingestuft wird. Und so versuchte Matthias immer wieder so zu leben, dass Gott Gefallen an ihm haben kann. Welches Bild von Gott wurde hier vermittelt? Und welche Sicht vom menschlich Machbaren prägte sich im Laufe der Zeit bei Matthias ein? Gott ist zufrieden mit mir, wenn ich dies und jenes nicht tue. So war Matthias angefüllt mit Schuldgefühlen, weil er es ja doch nie ganz schafft, jede angeblichen oder tatsächlichen Sünde aus dem Weg zu gehen. Seine Eltern übrigens auch nicht. Matthias hatte große Probleme, die ganze Bandbreite der Gnade Gottes zu begreifen. Er konnte kaum verstehen, dass Gott ihn liebt, trotz Kinobesuch. Sehr viele Menschen haben ein falsches Gottesbild und mühen sich ab, ihrer Erlösung doch noch etwas hinzuzufügen. Durch gute Werke mühen sie sich ab, ihre eigene Heiligung zu schaffen, damit Gott zufrieden ist. Jede Gemeindearbeit, auch jede christliche Erziehung, prägt im Kind Vorstellungen von Gott. Leider ist diese Prägung sehr oft zu Gottes Nachteil ausgefallen, sodass er zum Wächter über unser Verhalten degradiert wurde, manchmal auch zum Erziehungsmittel für schwache Eltern. Falsche Schuldgefühle, unter denen jemand sein Leben lang leidet, sind dann die Folge. Damit kann niemand froh werden, geschweige denn als erlöster Sünder angstfrei vor Gott treten. Lasst euch von solchen Menschen, die Gott und Christsein wieder in Zusatznormen pressen wollen, kein schlechtes Gewissen machen, sagt Paulus. Er hebt damit die Ordnungen Gottes nicht auf, aber er stellt deutlich klar, dass niemand vor Gott gerecht ist, auch nicht einer. Alle mangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollen, und werden ohne Verdienst, gerecht aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. So seine Worte über Rechtfertigung allein durch den Glauben, nachzulesen im 3. Kapitel des Römerbriefes.
Wenn andere mir einreden, ich sei schuld.
Die Rede vom Sündenbock ist bekannt. Man sucht jemanden, der den Kopf hinhalten muss. Macht ihm ein schlechtes Gewissen, konfrontiert ihn vielleicht mit massiven Anschuldigungen und hat dadurch schnell falsche Schuldgefühle produziert. Ein verächtlicher oder spöttischer Blick können schon reichen. Oder eine kurze Bemerkung, fast wie am Rande.
Du, ich kann morgen noch nicht wieder zur Arbeit kommen.
Geht in Ordnung. Wenn ich keinen Ersatz für dich finde, verzichte ich dich eben auf meine Mittagspause.
Der vielleicht im Ärger eine solche Bemerkung macht, zum Beispiel eine Kritik äußert, hat sie oft schnell wieder vergessen. Der andere, dem sie galt, kann aber tief und nachhaltig verwundet sein.
Der Ballast der Selbstvorwürfe.
Auch ohne Zutun anderer können falsche Schuldgefühle entstehen. Zum Beispiel durch Vorwürfe, die sich jemand selbst macht. Das betrifft sehr oft Erlebnisse aus der Vergangenheit, mit denen man nicht fertig wird. Und die man sich immer wieder vorhält. Vielleicht mit den Worten, wie konnte ich nur? So wie Rüdiger, der alte Buchhalter, im Eingangsbeispiel. Auch der Vergleich mit anderen führt oft dazu, sich weniger wert zu fühlen. Wohlgemerkt geht es hierbei um ein Gefühl, nicht darum, weniger wert zu sein. Nicht einmal dann, wenn der Betroffene wirklich nicht so gut reden oder so geduldig sein kann wie ein anderer. Denn dies macht ja den Wert eines Menschen nicht aus. Und mit effektiver Schuld muss es auch noch nichts zu tun haben.
Auch diesen Gedankengang der Selbstanklage finden wir in der Bibel wieder, und zwar im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Verse 19 und 20.
Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen, dass, wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Musik.
Nach den genannten drei Ursachen verdeutlichen wir uns jetzt drei Auswirkungen falscher Schuldgefühle, nämlich in der Beziehung zu Gott, zum Nächsten und zu sich selbst. Wir müssen lernen, falsche Schuldgefühle in ihrem Bezug auf die Realität wahrzunehmen, weil dann ersichtlich wird, dass diese Gefühle nicht unwichtig sind, sondern sehr belastend sein können.
Ein erstes. Es ist angeklungen, dass die Gottesbeziehung wirklich vermiest werden kann, sodass der Glaube zu einem bloßen Abtasten der eigenen Taten oder Untaten wird. Dann steht nicht mehr der barmherzige Gott im Mittelpunkt, sondern unsere gemachte Frömmigkeit. Beachten sollten wir in der Seelsorge, dass manche Menschen, bewusst oder unbewusst, tatsächliche Schuld durch falsche Schuldgefühle verdecken. So spricht jemand zum Beispiel vom sportlichen Ausgleich zur Büroarbeit und dass er eigentlich mit der Familie mal wieder was unternehmen müsste, aber er redet nicht von tatsächlicher Schuld durch Vernachlässigung von Frau und Kindern. Hier brauchen wir Weisheit und Mut, derartige Verhaltensweisen aufzudecken und von dem zu reden, was wirklich mit Schuld zu tun hat und wo Vergebung geschehen muss.
Paul Tournier bringt das in seinem Buch über echte und falsche Schuldgefühle sehr schön auf den Punkt.
Dieses Spiel mit den Schuldgefühlen hat noch einen anderen Sinn. Es ist ein Versuch, die Schuldgefühle zu bannen, indem man sich an sie zu gewöhnen sucht, wie man sich an Gift gewöhnen kann, durch das ständige Einnehmen kleiner Dosen davon. So suchen wir uns mit diesem Gefühl vertraut zu machen. Wir schaffen uns herzhaft zahllose Gelegenheiten zu unbedeutenden Schuldgefühlen, damit die größeren Sünden, deren wir uns wirklich schämen müssten, weil sie unserem innersten Wesen widersprechen, uns weniger anhaben können. Wir mischen die Karten, um den Gegensatz zwischen Gut und Böse abzuschwächen und die Grenzen im Nebel verschwinden zu lassen.
Eine zweite Auswirkung: Falsche Schuldgefühle stehen auch zwischen Menschen. Sie blockieren das helfende und verstehende Gespräch. Übrig bleibt ein Mensch, der versucht, sich selbst zu rechtfertigen oder der sich selbst permanent verurteilt. Und das dritte: Schuldgefühle, denen keine wirkliche Schuld zugrunde liegt, führen auch dazu, dass man mit sich selbst nicht zurechtkommt. Man fühlt sich schlechter als alle anderen, man traut sich nichts zu, ist durch Ängste blockiert und wirft sich auch das immer wieder vor, was Gott irgendwann schon vergeben hat. Solches Verhalten belastet zusätzlich Freundschaften, Ehen oder die Gemeindearbeit und die Beziehung zu Gott.
Richten wir unsere Aufmerksamkeit jetzt auf drei Gefahren in der Seelsorge beim Umgang mit Schuldgefühlen. Erstens, Vergebung.
Wo keine wirkliche Schuld vorliegt, kann nichts vergeben werden. Aber die Grenze zwischen falschen Schuldgefühlen und damit verbundener tatsächlicher Schuld kann fließend sein. So ist es möglich, einem Menschen sagen zu müssen, dass er im Vergleich mit anderen eben nicht schlechter ist, erst recht nicht schuldig, aber dass seine permanente Unzufriedenheit mit sich selbst, das Zweifeln daran, von Gott wunderbar gemacht und begabt zu sein, Schuld darstellt, nämlich Unglaube der Bibel gegenüber und Zweifel daran, dass Gott jeden Menschen liebt und auch irgendwo und irgendwie gebrauchen kann. Vergebung also nur für tatsächliche Schuld, nicht für falsche Schuldgefühle.
Die zweite Gefahr, neue Vergebung.
Es klingt ähnlich, meint aber doch noch etwas anderes. Mancher glaubt, es könne ja wohl nicht schaden, wenn man öfter um Vergebung für etwas bittet. Aber wer das tut, wer für das, was Jesus bereits durch die Vergebung weggeräumt hat, noch einmal oder immer wieder Vergebung erbittet, zweifelt daran, dass ihm vergeben wurde. Er zweifelt an der Kraft Jesu. Er zweifelt daran, dass Gott uns nach geschehener Vergebung ansieht, als hätten wir nicht gesündigt. Solche wiederholte Bitte um Vergebung kann zum geistlichen Zwangsverhalten werden. Nicht wenige Menschen, die mit ihrer alten Schuld nicht fertig werden, glauben, auch Gott würde damit nicht fertig. Und sie bekehren sich schließlich immer wieder. Das Problem ist aber nicht die alte Schuld, sondern eine labile Persönlichkeit oder eine falsche Verkündigung mit ihren Folgen.
Hier seien auch die vielen psychisch Kranken erwähnt. Dr. Samuel Pfeiffer schreibt dazu in seinem Buch Glaubensvergiftung, ein Mythos.
Der neurotische Mensch leidet viel mehr an Schuldgefühlen als andere. Er leidet an seinem Versagen und an seinen Schuldgefühlen, weit hinaus über jede Zusicherung der Vergebung. Sein Gewissen plagt ihn und lässt ihn nicht in Ruhe. Und gerade in dem Bemühen, frei zu werden von jeder Schuld, liegt der Stachel für immer neue Gewissensprüfungen und Schuldgefühle. Während der reife Christ seine Schuldhaftigkeit annehmen und Vergebung für sich beanspruchen kann, wird der neurotische Mensch mit seinen Schuldgefühlen oft nicht fertig. Entweder leidet er ständig darunter, oder aber er versucht, sich völlig von jeder ethisch-moralischen Instanz abzuwenden und so Ruhe für sein geplagtes Gewissen zu finden. Ein Unternehmen, das letztlich zum Scheitern verurteilt ist.
Die dritte Gefahr, bagatellisieren.
Dies geschieht dann, wenn jemand einem Menschen mit echtem Schuldempfinden einzureden versucht, es sei doch nicht so schlimm. Dadurch werden echte als falsche Schuldgefühle dargestellt. Seelsorger sind ja Vertrauenspersonen. Ihnen wird oft alles geglaubt, ohne kritische Prüfung. Es klingt gut gemeint, wenn ein Seelsorger ein aufgewühltes Gewissen beruhigen möchte mit den Worten, das müssen Sie nicht so ernst nehmen. Oder er zieht das Empfinden eines Betroffenen auf die allgemeine Ebene, das machen doch alle so. Der andere wird sich in seiner Not nicht verstanden wissen. Vielleicht drückt sich der Seelsorger um die Auseinandersetzung mit realer Schuld, eventuell aus Angst vor eigener Betroffenheit. Wichtig ist, einem Menschen zu helfen, vom Erkennen der Sünde zur Bitte um Vergebung und dann auch zur Befreiung durch Jesus Christus zu gelangen.
Nach den drei Gefahren geht es jetzt um drei Hilfen für die seelsorgerliche Begegnung mit Menschen, die unter falschen Schuldgefühlen leiden.
Ein erstes: Falsche Schuldgefühle müssen als das aufgedeckt werden, was sie sind: falsch. Dazu muss die Vorgeschichte erhellt werden, damit Zusammenhänge deutlich sind. Ein Betroffener kann erst dann verstehen, dass er kein Angeklagter ist, sondern eher jemand, der von seinen eigenen Gefühlen betrogen wird. Dieses Wissen, dass keine wirkliche Schuld vorliegt, wird in den meisten Fällen Erleichterung bringen. Das zweite, analog zu den herausgefundenen Gründen der falschen Schuldgefühle, ist dann über verändertes Verhalten nachzudenken, also auch über neue, gute Gedanken. Denn die Auswirkungen der negativen Sicht von sich selbst sollen ja in Zukunft vermieden werden, um auf allen drei vorhin genannten Ebenen diesen lästigen Störfaktor auszuschließen, nämlich in der Beziehung zu Gott, zu Mitmenschen und auch zu sich selbst. Es ist einleuchtend, dass es keine allgemeine Lösung für alle Fälle gibt. Schuldgefühle vor Gott aufgrund einer gesetzlichen Erziehung müssen anders angegangen werden, als Schuldgefühle einer Hausfrau ihrem perfektionistischen Gatten gegenüber. Auf jeden Fall gehört zum veränderten Verhalten auch das bewusste Abgeben dieser quälenden Gefühle an Gott, im Gebet. Man kann es als Lossage formulieren und dann erleben, dass diese Gefühle abnehmen und einem veränderten Umgang mit anderen zum Beispiel nicht mehr blockierend im Weg stehen müssen. Und das Dritte, gerade für Menschen, die neue Schuldgefühle angesichts alter, vergebener Schuld entwickeln, ist wichtig, die Gnade und Barmherzigkeit Gottes hervorzuheben. Wenn Gott einmal vergeben hat, ist die Schuld wirklich aus der Welt. Dies sollte durch passende Bibelstellen untermauert werden, etwa durch die vorhin gelesenen Verse aus dem 1. Johannesbrief Kapitel 3 oder durch die bekannten Worte aus Jesaja 43, Vers 25.
Ich tilge deine Übertretungen und gedenke deiner Sünden nicht.
Zu dieser Vergewisserung darf ruhig immer wieder der Dank hinzukommen. Nicht die neue Bitte, Altes, was vergeben ist, noch einmal zu vergeben. Aber wir tun gut daran, nicht zu vergessen, was der Herr uns Gutes getan hat. Psalm 103 ist eine gute Hilfe für Menschen, die von falschen Schuldgefühlen geplagt werden. Gott vergibt Schuld und das reicht. Über dem Alten regiert seine Barmherzigkeit. Er will, dass unser Mund wieder fröhlich wird, statt sich in immer neuer Selbstanklage zu verzehren. Lobe den Herrn.